Ja, das war doch ein sehr gutes Beispiel, ne? Mit dem Gummiband. Und ich habe mir so gefragt, wann fällt es uns so schwer? Wann ist die Sendung? Wann halten wir das nicht aus? Und ich denke, wenn wir uns zu doll auf das Irdische konzentrieren. Ja, es geht nur das, was wir heute erleben und das, was uns heute beschäftigt. Und das nimmt uns gefangen und wir halten uns nicht aus, sagen, ja, Gott hat versprochen, aber wann, wie, ja. Und so geht es uns sehr oft, dass wir uns auf Menschen, auf diesseits konzentrieren. Und alles dreht sich nur um heute, um diesseits, um die Sorgen. Ja, wir haben ein Lied gesungen, hast du die Sorgen mitgebracht? Und ich dachte mir, bin ich jetzt frei von den Sorgen? Ich glaube schon, dass jeder ein Stück mitgebracht hat. Und das alles verursacht, dass wir es nicht mehr aushalten, dass wir so schwer finden, dieses Warten. Und ich habe jetzt vor, dass wir Epheser durchpredige. Ich war so von Amos begeistert. Amos hat mich bewegt und verändert. Das kennt ihr alle, glaube ich. Amos war ein Prophet des Alten Testamentes. Und jetzt dachte ich an einen Brief und mir Epheser begeistert mich und will ich auch heute mit Epheser anfangen. Und so finde ich auch, dass Paulus es in Epheserbrief ganz bewusst so macht. Wir Menschen konzentrieren uns auf uns, auf unsere Gemeinde, auf unser täglich Wie und Wer und Was und wer leitet die Gemeinde und der ist so begabt und der macht dies und so weiter und so fort. Und es ist ja auch in der Welt so, dass man Stars braucht, die einen begeistern, die einen lenken und ja, und dann merkst du, die sprechen nur um diesen. Dann gibt es sogar Fußballmannschaften, die uns so gefangen nehmen. Und ich dachte manchmal, ja, ist ja nicht schlecht. Na, man guckt ins Spiel und wer wird der Erste, Dortmund oder was weiß ich. Aber das wiederholt sich ja jedes Jahr wieder. Hey, lass die spielen. Ne? Es ist nicht so wichtig, dass jedes Jahr wieder und jedes Jahr soll ich für jeden begeistert sein. Das nimmt mich so gefangen. Und so ist auch in Epheser, war das Leben, waren die etwas fixiert auf diesseits. Und Apostel Paulus versucht sie in erster Linie zu Gott zu führen. Ja, und dieser Brief ist so aufgeteilt, dass die ersten drei Kapitel über Gott sprechen, über lehrmäßige Themen. Gott belehrt sie und führt sie zu Gott. Und dann kommen die unsere Verantwortung in den nächsten drei Kapiteln. Ist so schön aufgeteilt. Erstmal führt Paulus sie zu Gott und weist auf Gott hin. Und ich wollte ganz kurz, wenn wir mit Epheser uns beschäftigen, auch die Stadt erwähnen. Das ist eine große Stadt im Römischen Reich und sie liegt an der Westküste des Mittelmeers in der heutigen Türkei. Ist die Stadt, war die Stadt Ephesus und es war eine sehr große Stadt. Und bekannt ist sie mit ihrem Tempel, Artemis oder auch Diana. Und diese Tempel gehörten zu 7 Weltwunder damalige Zeit. Diese zählten zu selbst 7 Wundern damalige Zeit. Sie war außerdem ein wichtiges Politik-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum. Ja, so lebte die Stadt und dreht sich um sich. Das war eine Hafenstadt, ein Handel und eine sehr große Stadt und war auch sehr viel Verkehrtes in der Stadt. Die Moral, diese Anbetung dieser Götzen war sehr prägnant und nahm überhand. Und in dieser Stadt ja, kamen dann Priscilla und Aquila. So denkt man, die haben die Gemeinde ins Leben gerufen. Und Paulus auf der dritten Missionsreise hat dann die Gemeinde geprägt, gefesselt, gefestigt und aufgebaut. 3 Jahre lang war er als Hirte dieser Gemeinde und weidet sie und baut sie auf. Ja, und dann schreibt er diesen Brief und er schreibt ihn aus Rom, als er gefangen war. Und deswegen nennt man den auch einen Gefangenschaftsbrief. Es ist nicht nur dieser Brief, sondern auch Philippa und Kolosser und Philemon wurde aus der Gefangenschaft geschrieben. Und der Apostel Paulus will die Gemeinde wieder aufbauen und ermutigen und im Glauben festigen. Und interessant, wie er anfängt, ja, wir lesen diesen Text, Epheser 1, Verse 1 bis 14. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat wissen widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, in ihm, um ihm auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, das im Himmel und auf Erde ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist die Bibelstelle, die wir heute betrachten wollen. Und ich finde das interessant, wie ich schon gesagt habe, wie Paulus anfängt. Er will hier groß machen. Und wenn wir diesen Brief betrachten, so ist der Fokus nicht unbedingt auf die Menschen. Man meint so, dass der Brief an die Gemeinde und ein Gemeindebrief ist. Ist er auch. Aber vielmehr ist er ein Brief über Gott. Gott ist hier im Zentrum und es geht um den Herrn der Gemeinde. Um ihn geht es in erster Linie. Und das ist für mich so wichtig geworden, dass wir in erster Linie Gott sehen. In all seinen Wirken sollen wir Gott sehen und nicht uns Menschen. Und erstmal kommt der Gruß, wie damals auch üblich war. Paulus grüßt die Gemeinde. Paulus grüßt sie als ein Apostel durch den Willen Gottes an die Heiligen. Er beschreibt die Gläubigen als Heiligen. Und das tut er immer wieder, auch in allen anderen Briefen. Obwohl wir Mängel haben, aber wir sind in Christus die Heilige. Wir sind die Errettete, wir sind die Berufene, wir sind die Heilige, die Gläubigen in Christus Jesus. An die spricht er. Und mit diesem Gruß ist er mitten unter ihnen. Ich stelle mir so vor, Sie den Brief gelesen haben, merken Sie, aha, Paulus ist zwar weg, aber er ist mitten unter uns. Ja? Und wie er dann so schön anfängt, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch. Und diese Gnade braucht ein jeder Christ. Dieses Wohlwollen Gottes braucht ein jeder Christ. Und damit fängt er an und wünscht den Geschwistern dieses Wohlwollen, diese Gnade von Gott, die wir und Frieden mitten in der Zeit, ja, es sei damals oder auch heute, wenn wir heute die Zeit betrachten, die letzten Nachrichten. Schlimm, ne? In Neuseeland 50 Tote. Ein Mann tötet 50 Menschen. Einfach so. Dabei filmt er die noch. Man hoffte doch, dass die Menschen besser werden. Als wir zur Schule gingen, hat man gesagt, der Mensch wird immer besser. Es wird mal gut werden. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber es soll besser werden. Und wir stellen fest, der Mensch bleibt böse. Oder hier auch in unserer Gegend, ein Arbeitskollege vergiftet einmal seine Mitmenschen, Mitarbeiter. Einfach Wahnsinn. Und wenn wir so in dieses Hinein uns vertiefen, so denken, ja, es ist wirklich schlimm. Aber wenn wir dann auf Gott schauen, dann bekommen wir diesen Frieden und diese Ruhe in uns. Und dann kommt noch die Frage ob von den Menschen, wie kann Gott das zulassen? Als ob Gott schuld ist, wenn wir böse sind, wenn wir Menschen töten. Wenn die Menschen sich so vom Teufel gefangen nehmen lassen. Dabei sehen wir das Gute auch nicht. Es gibt trotz allem Bösen so viel Gutes, auch unter Christen, auch in dieser Welt. Und hier grüßt Paulus die Geschwister und wünscht ihnen diesen Frieden, trotz der Sorgen, trotz, dass die Menschen so böse sind, wünscht er ihnen Frieden. Und dann führt er sie in den Lobgesang Gottes. Mein Thema heißt Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Wir wollen Gott heute preisen durch die Erlösung durch Christus. Und wir haben im heutigen Text, habe ich so zusammengefasst, drei Gründe, Gott dafür zu loben. Drei Gründe, es sind viel, viel mehr. Gott ist so überhaben, Gott ist so barmherzig und liebevoll. Das können wir gar nicht beschreiben. Der Psalmist sagt, ich freue mich auf dein Wort als einer, der große Beute macht. Und er offenbart sich in diesem Wort und segnet uns und ist bereit zu segnen und tröstet uns. Und deswegen haben wir so viele Gründe, Gott zu loben. Aber heute geht es um drei Gründe, Gott zu loben. Das erste ist, Gott hat uns erwählt. Aber zuerst singt er dieses Chorus und Lobpreis, Lied. Ja, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Andere Übersetzung sagt, gepriesen sei der Herr, der uns gesegnet hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und hier, wie ich schon sagte, führt Paulus sie in den Himmel. Ja, und die drei Kapitel sind so, dass Paulus die Gemeinde, die Gläubige, von dieser Erde wegreißt und in den Himmel versetzt. Und er sagte, gelobt, gepriesen sei der Vater unseres Herrn. Und dieses ist für uns Menschen gut, wenn wir Gott preisen, wenn wir Gott loben und preisen. Es ist für den Menschen anmaßend, dass sie es machen können und machen sollen. Und wir haben so viele Gründe, Gott zu loben, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Unser Segen, geistlicher Segen, kommt vom Himmel. Unser inwendiger Mensch lebt aus seinem Wort. Und um diese Segnung geht es. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen und dadurch uns ein neues Leben zu geben. Und es ist ein Segen für uns, wenn Gott uns durch Christus, in Christus vergibt und durch Christus segnet. Und von diesem Segen, von diesem geistlichen Segen spricht er hier. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Und dann kommt er zu den Versen 4 und 6. Und das ist unser erster Punkt. Das erste ist, Gott zu loben für die Erwählung. Und hier werden die Theologen und können sich heiß reden und die Köpfe werden heiß. Ja. Und man spricht über die Erwählung sehr gerne und man verstrickt sich in diesem. Ja. Und Paulus, der große Theologe, er diskutiert darüber nicht. Er sagt den Gläubigen, ihr seid erwählt. Ihr seid vorherbestimmt, ihr seid erwählt. Und erwählt meint nichts anderes, Gott hat euch gewollt. Gott hat euch gewollt und erwählt. Und dafür sollen wir Gott loben. Man denkt sofort, ja, ich bin erwählt, der andere nicht. Es stimmt nicht. Der Mensch darf sich entscheiden. Und diese Entscheidung lässt Gott den Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und der Mensch darf sich trotzdem entscheiden. Und zu den Geschwistern in Ephesus schreibt er, ihr seid erwählt. Und wie gesagt, man kann da viel diskutieren, aber Gott erwählt sie und das hat er vorherbestimmt, noch vor der Grundlegung der Welt, hat er die an Christus gläubig werden, erwählt, vorherbestimmt. Und man hat auch viele Bilder daraus geschaffen, wie es aussehen könnte. Und man hat so ein Tor gemacht und das, oder sich vorgestellt, an dieser Seite steht geschrieben, kommt alle zu mir. Kommt zu mir und geht durch die Tür. Und wenn du durch die Tür gegangen bist, steht geschrieben, du bist erwählt. Du bist willkommen. Und so sollte man es verstehen. Und Apostel Paulus schreibt zu den Gläubigen und schreibt, ihr seid erwählt und ihr seid, wozu sind wir erwählt? Und wozu sind wir bestimmt? Gott hat uns bestimmt zu Kinder Gottes. Ja? Das war sein Ziel, seine Bestimmung. Wir sollen seine Kinder werden. In Jesus Christus sind wir Gottes Kinder. Und diese Bestimmung stand fest vor Grundlegung der Welt, dass wir seine Kinder werden. Nicht irgendwie adoptiv oder zu ihm gehörig, wie auch immer. Nein, wir sind seine Kinder, Söhne und Töchter. Das ist das Wunderbare. Und das Dritte ist, das Zweite ist, wodurch hat er uns erwählt? Wie kam das zur Erwählung? Und das haben wir gelesen, aus Liebe zu uns. Gott hat die Menschen so geliebt, dass er seinen Sohn gab, Und die Motivation war Liebe. Ja? Der Grund war Liebe. Und er hat uns zu einem Ziel bestimmt, ihn zu loben, zu seiner Herrlichkeit. Ja? Das ist dieses, in jedem drei Bereiche lesen wir zum Schluss, zum Lob seiner Herrlichkeit, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Es ist, Gott hat ein Ziel mit uns. Er hat uns erwählt, um ihn zu verherrlichen. Merken wir, welche große Stellung hat Gott uns vorher bestimmt oder gereicht. Wir sind Gottes Kinder aus Liebe, ja? Und wir sind zu einem Ziel bestimmt. Wir leben zu seiner Herrlichkeit. Wir sollen seine Herrlichkeit darstellen. Es gibt so ein Beispiel im Waisenhaus, wenn die Kinder da sind und jedes Kind sehnt sich, dass jemand ihn da rauskauft, loskauft und zur Sohnschaft adoptiert jetzt in diesem Fall. Ja? Und dann meint man ja, werde ich, wenn jetzt Eltern kommen, werde ich dazu passen? Es gab so eine Geschichte von einem Jungen, der denkt, ja, ich bin ja nicht so schön. Bestimmt, wenn jemand kommt, wird er das hübsche Mädchen nehmen mit den Zöpfen. Ne? Und er überlegt so und teilt sich mit seinem Nachbarn mit. Sagt er, werden die mich nehmen überhaupt, die Eltern? Und dann kommt ein Paar und sucht ihn, diesen Jungen, und adoptieren sie und sagen, du bist jetzt unser Sohn, du bist angenommen. Und er freut sich und an ein paar Tage denkt er, ja, habt ihr mich wirklich gewollt? Mich mit meinen glatten Haaren? Ja, bin bestimmt ja nur aus Mitleid mitgenommen. Und die Eltern, genau dich wollten wir. Mit den glatten Haaren, kein mit Zöpfen, sondern dich. Und der Junge hat dieses Gefühl verloren. Er merkte, dass die Eltern wirklich aus Liebe ihn genommen hatten. Und er dazu. Und das ist so ein Bild dieser Erwählung, die wir auch haben. Wir haben es nicht verdient. Wir sind nicht besser als die anderen. Aber Gott hat seine Gnade wirken lassen, dass wir seine Kinder sind, erwählt wurde und ihm gebührte Ehre dafür. Danken wir dafür, dass Gott uns, die wir es nicht verdient haben, seine Kinder nennt. Wir sind seine Kinder und wir dürfen ihn verherrlichen. Und weiter lesen wir in Vers 7 bis 12, Gott, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit und so weiter. Das Zweite ist, Gott zu loben für die Erlösung. Wir können Gott loben, dass er uns erlöst hat. Und wir lesen in Markus, Vers 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er uns diene, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, nicht zu dienen zu lassen, sondern er diente und hat uns losgekauft, hat Lösegeld für uns bezahlt. Er hat für uns reichlich bezahlt. Und diese Erlösung ist ein Bild, dass wir frei gekauft sind. Es ist ein Bild aus der Sklaverei. Auch damals gab es Sklaven und Paulus gebraucht die das Bild, wie ein Sklave einfach frei gekauft wird. Ein Mann zahlt für ihn Lösegeld und kauft ihn frei. Er ist frei von der Sklaverei. Das ist das Bild. Und wir, die wir in Sünde gefesselt waren, Knechte der Sünde waren, sind freigekauft und sind erlöst und mit dem Blut bezahlt. Jesus hat uns einen hohen Preis bezahlt. Er tat das durch Christus, aus Liebe wiederum zu uns. Und wozu hat er es getan? Zum Lob seiner Herrlichkeit. In diesem, dass wir von den Sünden befreit sind, dürfen wir Gott lieben. Wir dürfen ihn verherrlichen. Wir dürfen für seine Herrlichkeit beitragen und sein Werk groß machen. Und das ist ein Punkt, wo wir den Herrn unendlich danken können. Und ihm gebührt der Lob dafür. Wenn es ist uns nicht so präsent, dieses Bild gefangen zu sein. Ja? Und ich glaube, wir als verwöhnte Christen, würde ich mal so sagen, schätzen gar es nicht genug, dieses, dass wir frei gesprochen sind, dass wir von der Sünde frei sind. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Und dieses soll uns viel mehr bewusst sein. Es ist Gnade. Wir haben es nicht verdient. Gott hat aus seiner Liebe für uns bezahlt. Er hat sein Leben gegeben und er hat für uns bezahlt. Und dafür gebührt ihm Lob und Preis und Anbetung. Mit allem, was wir haben. Das heißt nicht nur, dass wir hier im Gottesdienst ihn loben und preisen, sondern unser ganzes Leben ist ausgerichtet auf den Herrn, weil er mich freigemacht, diene ich meinem Herrn, der für mich bezahlt hat, freiwillig und gerne. Und ich richte mein Leben nach aus, dass ich diesen Herrn verherrliche, dass ich diesen Herrn ehre und ihm Ruhm bereite. Ja? Und was geschieht noch in diesem Loskauf? Er schenkt uns das Erbe. Wir sind Bürger des Himmels. Merken wir im Vers 11 und 12. Und er hat uns berufen zu erben. Und er spricht hier, wir und ihr. Und hier meint er die Juden und die Griechen. Zu unserer Zeit ist es der Unterschied nicht mehr so zu sehen. Aber egal welchen Staat du hast, ob du in der christlichen Familie geboren bist oder in anderen Religionen geboren bist, Moslem war, du darfst zu Christus kommen und du wirst losgekauft und du bekommst ein Erbe. Wir sind Bürger des Himmels. Das sagt der Apostel Paulus hier. Und wiederum reißt er die Gläubigen von dieser Welt weg und sagt, führt sie in den Himmel. Da ist euer Erbe. Und wir dürfen uns auf dieses Erbe freuen. Und das Erbe ist uns sicher. Und weiter, der dritte Punkt ist, dass wir auch noch versiegelt sind. Durch den Heiligen Geist. Der dritte Punkt, den Herrn zu loben, ist, dass wir versiegelt sind. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbe zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, und zum Schluss wieder zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat mit uns ein Ziel in allen Bereichen. Erwählt hat er ein Ziel, uns zu Kindern Gottes zu machen, zum Lob seiner Herrlichkeit. erlöst mit einem Ziel, ja, dass wir Gott verherrlichen und Erbe sind und versiegelt mit dem Heiligen Geist zum Ziel, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und versiegelt meint hier auch eine Anzahlung. Gott hat mit dieser Versiegelung uns eingezahlt und durch den Heiligen Geist versiegelt. Meint hier auch, dass dieses bedeutet auch eine Anzahlung, auch Geleit und Bewahrung. Ja, indem er uns versiegelt hat, bewahrt er uns auf diesem Weg in die Herrlichkeit. Und er führt uns in sein Eigentum, damit wir etwas sein zu Lob seiner Herrlichkeit. Und ich fand das so wunderbar, wie Paulus hier in dem ersten Kapitel, in diesen 14 Versen, es so zusammenfasst. Nicht groß diskutiert, ja, ist er das oder so, ja, mit der Erwählung. Er kommt auf den Punkt und sagt, preist Gott für die Erwählung. Er kommt auf den Punkt und sagt, preist Gott für die Erlösung. Und dann preist Gott für die Versiegelung. Er hat uns versiegelt und wir sind in ihm geborgen. Wir dürfen mit ihm leben und durch den Heiligen Geist uns führen lassen, von dem Heiligen Geist uns erfüllen und uns leiten lassen. Ja? Und so fasse ich zusammen und finde großartig, wie Paulus hier die Philippa, Entschuldigung, wir sind noch immer bei Ephesus, die Epheser tröstet und sie auf Gott hinführt. Sagt, und das habt ihr nicht verdient. Es wird in Epheser immer wieder kommen, dass wir es nicht verdienen können und nicht verdient haben. Es ist Gnade von Gott. Es ist ein Geschenk. Und darum gebührt Gott die Ehre für die Erwählung, für die Erlösung und für die Versiegelung. Der Herr segne uns. Amen.